Wir wollen heute zusammen zum Thema ein Wort Gottes aus dem Alten Testament nehmen und schlagen dazu den Propheten Jesaja auf. Und zwar Jesaja, Kapitel 46, Vers 9 bis Vers 11. Jesaja 46, Vers 9. Da heißt es, angekündigt durch den Propheten, gedenket des Anfänglichen von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner. Dass ich Gott bin und gar keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkündige und von Alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Der ich einen Raubvogel rufe von Osten her, aus fernem Lande den Mann meines Ratschlusses. Ich habe geredet und werde es kommen lassen. Ich habe entworfen und werde es auch ausführen. Soweit das Wort Gottes. Das, was wir hier vor uns haben als Text, wir könnten darüber sprechen, gewaltige Worte Gottes. Wer möchte sie eigentlich erfassen? Und doch sagt die Heilige Schrift, dass wir auch, dass der Geist eigentlich alles erforscht, auch die Tiefen Gottes. Wenn also dieser Geist, der uns gegeben ist, die Tiefen Gottes nicht erfasst, dann ist es offenbar, dass wir nicht in der rechten Beziehung zu diesem Worte Gottes gefunden werden. Denn Gott hat sein Wort gegeben, damit wir es erfassen sollen. Und wenn wir die Erkenntnis der Gläubigen in heutigen Tagen so sehen, dann muss ich schon sagen, dann schaudert einem. Es schaudert einen zutiefst, dass sie selbst über die Dinge der Grundbegriffe der Heiligen Schrift nicht orientiert sind, dafür aber doppelt reden möchten. Ein Zeichen der Zeit, dass man die Grundbegriffe des Wortes nicht kennt, durfte das gestern erst wieder haben. Aber man möchte reden. Man möchte anerkannt werden in dem, was gar nicht Gottes Wort ist. Und darauf kommt es an, dass doch der Herr Gnade schenken möchte, dass wir eindringen ins Wort, denn darin liegt der Genuss. Nicht in der Oberflächlichkeit. Weder in der Oberflächlichkeit einer Jesus-Nachfolge, noch in der Oberflächlichkeit der Erkenntnis seines Wortes. Allein nur durch die Tiefe. Jesaja, der Prophet, fordert uns hier in diesem Textwort auf, des Anfänglichen, wie er sagt, des zu gedenken. Des Anfänglichen, wie es den Anfang nahm. Und zwar geht er zurück bis zur Urzeit. Wir sind also aufgefordert, des Anfänglichen zu gedenken. Und wir wollen wieder fragen, was geht uns denn die Urzeit an? Kümmern sich nicht die Wissenschaftler schon zur Genüge darum? Aber dieses Gotteswort ist nicht für die Wissenschaftler geredet, sondern für uns. Sicher, aber weil diese Weltweisen, mit denen wir es mit der Wissenschaft zu tun haben, ohne Gott nachsinnen, so führt sie der Teufel zum Urschleim. Das ist ganz klar. alles das mit den besten Vorsätzen, was getan werden mag, was nicht in völliger Übereinstimmung mit dem Willen Gottes abgewickelt wird, wird immer einer Gefahr unterliegen. Und zwar weg von Gott. Denn nach ihrem eigenen Willen, das ist des Unglaubens, ist ihnen das verborgen, wie der Apostel sagt, das von alters her Himmel waren und eine Erde, entstehend aus Wasser, aber auch im Wasser durch das Wort Gottes, 2. Petrus 3, Vers 5. Die Bibel Gottes Wort sagt, durch Unglauben ist es ihnen verborgen, zu wissen, dass von alters her Himmel waren. Nun, das errettet noch nicht. Ob wir wissen, was von alters her war. Aber entstehend und entscheidend ist, dass wir wissen, und das soll uns nicht verborgen sein, dass Gott schon immer war. Und dass wir in diesem lebendigen Gott ewiges Leben haben. Wem das verborgen ist, der kann nur im Unglauben sein. Und deshalb gehen so viele verloren, weil sie nicht wissen, dass ewiges Leben in Christo erhältlich ist für jeden. Wir bedauern nur zutiefst jeden, der nicht zur Wiedergeburt gelangt ist, der noch im Sumpf des alten Menschen stecken geblieben und darin soll. Unglauben lässt also die Absichten Gottes verborgen sein und verborgen bleiben. Darum ist es notwendig, dem Worte Gottes auch in dieser Frage des Prophetenwortes nachzukommen. Kommen wir nun dieser Weisung Gottes nach und gedenken der Urzeit, dann werden wir ganz reich gesegnet. Und wir werden das gleich sehen. Da war ein Mann Gottes unter großem Siegen und großen Segnungen, so teilt es die Bibel Gottes Wort mit. Er stand unter gewaltigen Aussagen und Verheißungen Gottes, und zwar deshalb, weil er sich darunter stellte. Weil er Überlegungen anstellte über die Tage der Vorzeit. Hochinteressant. Ein Mann Gottes stellt also Überlegungen an über die Tage der Vorzeit. Und er sann nach über die Werke der Hände Gottes zur Urzeit. Und er wurde reich gesegnet. Dieser Mann, mit dem wir es hier zu tun haben, war David. Wir schlagen deshalb Psalm 143 auf, um zu sehen, was der David da erfahren konnte. 143, den einen Vers 5. Er sagt da, ich gedenke der Tage der Vorzeit, überlege all dein Tun, ich sinne, sagt er, hier steht nicht meditiere, ich sinne über das Werk deiner Hände. Das heißt, während seiner stillen Zeit, die er machte, sann er nach über die Tage der Urzeit. Mal sehen, was da rauskommt. Daher durfte David, der König, so viele prophetische Dinge erkennen, die anderen verschlossen waren. Weil er glaubte, was Gott sagte. Die Frucht nun, die aus dem Nachsinnen über die Vorzeit kam, veranlasste ihn zur Anbetung. Das Nachsinnen über die Urzeit führt zur Anbetung Gottes. Wir lesen in Vers 6, wo es heißt, zu dir, hier ist Gott gemeint, breite ich meine Hände aus, nachdem er in Vers 5 über die Dinge der Vorzeit nachgesonnen hat. Auch die Anbetung will verstanden sein. Dass wir uns erinnern, woher wir gekommen sind, was Gott getan hat, wer Gott ist. Nur so können wir überhaupt dankbaren Herzens Gott Anbetung zukommen lassen. Ich darf dich fragen, wie sieht's in deinem Herzen aus hinsichtlich der Anbetung Gottes? Wen betest du an? Nur dem, dem du dienst. Oh, wie viel falscher Anbetungsdienst ist unter den Gläubigen. Und selbst unter Kindern Gottes. Wie viel falscher Anbetungsdienst wird täglich dargebracht? Und wenn ich dich frage, wie oft gibst du Gott Anbetung, dann wirst du wahrscheinlich deinen Kalender holen müssen. Jeder Dienst des eigenen Gedankens oder des Gedankens, bei dem es sich um unsere eigenen Dinge dreht, ist Anbetung unserer eigenen Person. Und wir wissen genau, dass Gott an erster Stelle stehen soll. Oh, wie viel siegloses Leben ist unter den Gläubigen, weil nicht getan wird nach dem Worte Gottes. Man tut nicht, weil man nicht Gott einschätzt als den, der er ist. Die Schrift Gottes Wort berechtigt uns geradezu, mit dem Anfang, wie wir hier gelesen haben, auch die Endereignisse zu verbinden. Der Anfang und das Ende. Daher finden wir in der Aufforderung des Jesaja gleichzeitig aber auch dem Anfänglichen zu gedenken, auch gleichzeitig die Verkündigung des Endes. Vers 10. Der ich von Anfang an das Ende verkündige und von alters her, was noch nicht geschehen ist, das ist die Verkündigung Gottes in seinem Wort, dass er von Anfang an das Ende kennt und verkündigt. Wir Menschen haben die Eigenschaft nur vom Ende. Das ist unser Heute. Das ist der Ablauf unseres Erdenlebens bis heute. Das ist das Ende. Zunächst, wir wissen nicht, ob wir den morgenden Tag erleben. Damit ist theoretisch unser heutiger Tag der letzte, den wir durchlebt haben. Das ist klar. Wir können also nur vom Ende von heute den Anfang sehen. Das heißt also zurückblicken. Welch unvergleichliche Majestät aber tritt uns in dieser Stelle entgegen, wenn Gott den Nachdenkern, denen die nachsinnen über das Anfängliche der Urzeit und über das von alters her war, sich als den offenbart, der das Ende darin verkündigt. Und das, was noch nicht geschehen ist. Wir können aus uns selbst niemals verkündigen, was noch kommt. Und schon gar nicht das Ende. Wenn hier von Anfang geredet ist, dann ist von der Schöpfung angenommen, nämlich der Urzeit. Das ist der Anfang. Und darum bezieht sich auch das Ende, nämlich zu dem Abschluss des und der Auflösung des kosmischen Alls. Jesaja, der Prophet, führt uns also in Vers 9 den Anfang vor unsere Augen. Es ist das, was vor der Urzeit schon war. Jetzt begeben wir uns auf den Boden, dass selbst darüber hinaus, was unsere Schöpfung anbelangt, noch etwas war. Und das war Gott, der Starke, der Ill. Ich bin, stellt er sich vor, der nicht geworden ist, sondern der war, bevor das Schöpfungsbild Gottes ins Leben gerufen wurde. Er war. Denken wir hier nur auch an Johannes 1, Vers 1, wo es heißt, im Anfang war das Wort. Da heißt es nicht, wurde das Wort. Nein, es war. Er, Jesus, ist der Anfang. Aber er hatte keinen Anfang als Gott. Und das Wort war bei Gott, heißt es, nicht wurde. Und das Wort war Gott, nicht wurde. Das Wort wurde nicht Gott, sondern das war Gott. Und nur dieser eine Gott ist, und sonst keiner. Wie gut tun wir, wenn wir uns gedanklich von diesem einen Gott leiten lassen, indem wir uns diesem einen Gott unterwerfen, der unseren Anfang von der Urzeit, aber auch das Ende in seiner Hand hat. Wenn wir uns von ihm leiten lassen bis hinein in die Anfänge dieser Urzeit, durch unser Nachdenken und Nachsinnen anhand des Wortes Gottes. Dieser eine Gott ist allein in der Lage, Vers 10, von Anfang an das Ende zu verkündigen. Und Gott tut es. Und von alters her verkündigt er, was noch nicht geschehen ist. Aber er redet, und so wird es kommen, wie er geredet hat. Darum die Wichtigkeit, dass wir darüber nachsinnen. In Jesaja 41 lesen wir den Vers 23. Da heißt es, verkündet das späthin Kommende, damit wir erkennen, über das Nachsinnen des Kommenden, gibt Gott Erkenntnis, wie wir das auch in Daniel 12 finden, wo es heißt, sie werden dieses Buch erforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Wir sollen etwas erkennen, wird hier gesagt. Was denn? Dass ihr Götter seid. Wir finden das in Johannes 10, Vers 35, das hier klar zum Ausdruck kommt, wo es heißt, Vers 34 bezieht sich auf das Gesetz und kündigt an, dass geschrieben steht, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn aber Wenn er jene Götter nannte, zu welchen das Wort Gottes geschah, so kann die Schrift nicht aufgelöst werden. Das heißt also, schon zu den Alttestamentlern, die da errettet waren, ist gesagt, dass sie Götter sein werden. Deshalb schlagen wir Psalm 82 auf, um die Erklärung zu finden. In Psalm 82 finden wir die Erläuterung im Vers 6. Ich habe gesagt, spricht der Herr, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Alles das erschließt uns das Wort Gottes über das Nachsinnen von der Urzeit her oder über die Urzeit des Anfänglichen und des Kommenden. Das, was uns hier auffällt in Psalm 82, ist die Trennung, ihr seid Götter und, heißt es, Söhne des Höchsten, ihr alle. Wenn hier von ihr alle geredet wird, dann haben wir sowohl das Alte als das Neue Testament zu sehen. Sicherlich betrifft auch die Alttestamentler dieses Göttergeschlecht. Denn Gott hat sie dazu erhoben. Aber beachten wir, dass ein Unterschied besteht, wovon Gottes Wort redet. Denn auch die Engel waren als Göttersöhne im Alten Testament angesprochen. Da waren Söhne Gottes, wie die Bibel in Hiob 2 sagt. Aber sie waren nicht erbberechtigt. Und da haben wir jene Erbberechtigung unter den Israeliten des Alten Testaments. Sie werden die neue Erde beerben. Und so haben wir die Erstlinge der Söhne in der Gemeinde zu sehen, welche nicht allein des göttlichen Geschlechts teilhaftig werden, sondern Erben des Himmels sind. Das geht noch weiter. Darum wird die Gemeinde zur Pelle erklärt. Aber Söhne Gottes oder Götter sind sie alle. Das alles erschließt uns Gottes Wort, und dass wir Gottes Wort recht lieben möchten, die wir durch Glauben zu ihm gekommen sind und haben Vergebung unserer Sünden, die wir errettet sind, die wir es wissen, dass wir errettet sind. Das ist die Frage auch an dich, ob du dich erfreuen kannst, wenn Jesus aus des Himmels Herrlichkeit wiederkommt, dass du weißt, du bist dabei. Wie schade wäre das, wenn du heute das Wort des Herrn vernommen hättest und konntest nicht zur Errettung kommen, weil du nicht wolltest. Die Frage des Einblicks in die Zeit der Urzeit ist auch nur für die Gläubigen eine Frage des Wollens, ob sie das überhaupt wollen. Gott schließt uns das Verständnis seines Wortes nicht auf, wenn wir es nicht suchen von ganzem Herzen. Und du wirst Jesus nicht begegnen können, wenn du ihn nicht suchst von ganzem Herzen. Und Gott hat sich seine Absicht selbst vorgesetzt. Das ist, wie wir hier lesen, sein Ratschluss. Jesaja 46, Vers 10. Sein Ratschluss. Und Gott lässt es zustande kommen. Warum denn? Weil Gott Wohlgefallen daran gefunden hat, an seinem eigenen Tun. Niemand ist, der ihn aufhalten könnte, was er sich vorgesetzt hat. So wie Gott im Anfang sprach, es werde, so wird es auch. Er ist das A und das O, wie es heißt, ich bin dieses Alpha, nicht wurde das Alpha, ich bin, sagt er. Der Anfang und das Ende. Und das ist allein in ihm, in Christo. Dieses Kommende jetzt, von dem hier angekündigt wird, finden wir Geheimnis umgeben in Vers 11.
Das sagt Gott, der ich, sagt Gott, einen Raubvogel rufe vom Osten her. Aus fernem Land den Mann meines Ratschlusses. Ich darf hier die Geschwister stille fragen, wer das ist. Wir halten ja dafür, dass wir im Wort Gottes zu Hause sind. Wir sind doch eingedenk, dass wir das Wort Gottes eifrig lesen. Ja, wer ist's? Wenn wir das Wort Gottes lieb haben, dann wird er uns Blicke tun lassen in die Tiefe seines Geistes, der uns doch solches erschließt, um es zu erfassen und zu erkennen. Gott will nach der Aussage einen Raubvogel vom Osten herrufen. Er sagt, aus der Ferne, er nennt diesen einen Raubvogel. Mann meines Ratschlusses. Ich darf hier eines sagen, dass Spekulationen überhaupt nicht zählen. In solchen Aussagen. Sondern nur Wortauslegung gebunden an die Schrift. Wer ist dieser Mann aus dem fernen Osten, der kommen wird? Der hier angekündigt ist durch den Mund des Propheten Jesaja. Wer ist dieser Raubvogel? Welcher Mann seines Beschlusses heißt? Betrachten wir den Vers 13 und finden, dass Gott seine Gerechtigkeit, wie dort steht, nahegebracht habe, so ist nicht fern, sein Heil wird in Zion gegeben und Israel erhält seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des Herrn. Damit steht es also in Verbindung. Wenn Gott sein Volk heil macht, wenn Gott in Zion wieder sein wird, um seine Herrlichkeit darin zu offenbaren. Wir sehen, wie wichtig es ist, dass wir die Worte Gottes immer im Zusammenhang lesen und niemals eine Idee herausziehen. Die ist immer falsch. Immer. Sondern wir können Gottes Wort nur auslegen im Zusammenhang, was geschrieben steht. Und genau das wird sein im tausendjährigen Reich, wo unser Herr als der Messias herrschen wird, in Gerechtigkeit und Frieden. Diese ganze prophetische Aussage betrifft primär Israel. Bevor also Gott die Wiederherstellung mit Israel vollziehen wird, soll das Zorngericht Gottes auf dieser Erde währen. Und daher vor den Segnungen Israels, Vers 13, das Gericht in Vers 11. Der Herr hat das Gericht beschlossen. Es ist sein göttlicher Ratschluss. Daher, Mann meines Ratschlusses. Aber es ist ein Raubvogel, der vom fernen Osten kommt. Ein einziges Gericht Gottes an Israel. Um es arm zu machen, wird der Raubvogel gesandt. Dahin weist auch das Wort Gottes in Jesaja 24, Vers 16, Räuber sind es, die da raubend rauben, steht geschrieben. Und das ist der Raubvogel hier. Bevor Israel den Reichtum dieser Herrlichkeit erhält, soll es durch Raub arm werden. Genauso wie ihr Messias, der einst kam auf diese Erde, als er arm ward um unsere Willen. und ihm, dem Herrn, noch die Kleider raubte. Das Kommen dieses Raubvogels lesen wir in Offenbarung 16. Vers 12. Und der Sechste goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat, und sein Wasser vertrocknete, auf dass der Weg der Könige bereitet würde, die vom Sonnenaufgang kommen. Es ist gerade die sechste Zornesschale, welche den Euphrat austrocknen lässt, und das ist eine Verheißung auf die 70. Jahrwoche nach Daniel 9. Der Raubvogel soll hier dargestellt, oder ist hier dargestellt in den Königen, deren Weg bereitet wird vom Sonnenaufgang. Das ist der Osten. Im Augenblick geht die Sonne noch im Osten auf. Andere Übersetzungen bringen anstelle Sonnenaufgang überhaupt Osten. Die übersetzen direkt: der Weg der Könige, der bereitet wird vom Osten her. Übersetzen andere Übersetzungen. Das heißt also hier in der Offenbarung 16, Vers 12, dass dämonische Mächte Veranlassung geben durch Zeichen von 2. Thessalonicher 2, Vers 9 bis 11, die Könige in Offenbarung 16, Vers 14, sich zum Kriege zu versammeln. Und da kommen sie nach Jerusalem. Wer auf diese Raubvögel hört, der wird nicht nur arm, sondern umkommen. Deshalb nach der Ankündigung in Jesaja Kapitel 46, Vers 10, des Mannes seines Ratschlusses in Vers 12, hört auf mich, sagt Gott, spricht der Herr. Es muss zwar kommen, Gott hat es beschlossen, aber hört auf mich. Aber Israel wird nicht hören. Und darum wird es beraubt werden. Herr Jesus ist der oberste Gerichtsherr. Er hat dieses Gericht beschlossen. Und ein Mann aus Osten oder dieser Raubvogel ist der Mann seines Beschlusses. Vers 11. Ich habe geredet, und ich werde es kommen lassen, spricht der Herr. Und weil Gott den Plan entworfen hat, so wird er diesen Plan auch ausführen. Er ist Gott und sonst keiner. Würde dieser Plan, den Gott bekannt gemacht habe, nicht ausgeführt werden, müsste noch ein Gott da sein. Darum geschieht es, weil keiner ist außer ihm. Aber auch wir, die Erretteten in der Zeit der Gemeinde, befinden uns im Plane Gottes. Das Handeln des Herrn, gerade mit uns, ist jedoch weit, weit größer als das Handeln hier in der Zeit des Gerichts an Israel. Nur mit Bewunderung und mit Anbetung zugleich können wir über das Tun Gottes mit uns nachsinnen. Über die Vorzeit nachzusinnen war bereits die Freude der Heiligen im Alten Testament. Und wenn wir nachsinnen, dann lesen wir etwas über uns. Ganz, ganz weit zurückgehend sagt die Bibel einen Ausspruch über uns, die wir ihm in der Gemeindezeit gehören, dass wir in ihm auserwählt sind, vor Grundlegung der Welt. Bevor Gott den Grund der Welt gelegt hat, waren wir auserwählt in ihm. Das ist unsere Urzeitgeschichte und der Anfang, den wir genommen haben. Aber zu dieser Zeit war Gott schon. Solch einen großen Gott haben wir. Gehörst du ihm schon? Wenn ja, dann aber nur ganz, das sage ich. Mach keine halben Sachen mit diesem Gott. Du würdest ihn nur versuchen. Und wie viel mehr sollten wir uns mit dem Worte Gottes beschäftigen, die wir das Licht der Offenbarung Gottes im Sohn und im Heiligen Geist empfangen haben, der uns zusätzlich, was dieser David damals nicht hatte, noch unter ganz bestimmte Führungen gestellt sind, mittels seines Wortes. Sodass wir zum Schluss sagen können, o Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege, sagt Paulus in Römer 11, Vers 33 und in Vers 36. Wunderbar ist das Wort Gottes, die wir ihm gehören, dass er es uns aufgeschlossen hat, dass wir auch diese Stellen erkennen dürfen, wozu sie und wofür sie geschrieben sind. Weshalb wir hier sind, weshalb Gott uns hier zusammengeführt hat, ist nicht der Grund zu wissen, was Gott mit Israel einmal in der Gerichtszeit tun wird, sondern der Grund unseres Hierseins ist, dass wir erkennen möchten, dass ein großer Gott ist und sonst keiner, der da rettet aus der Hand des Feindes mit starkem Arme, den er ausgestreckt hat zur Rettung für 2000 Jahre unter den Heiden. Jawohl, du zählst dazu, lass dich retten, wenn du noch nicht wiedergeboren bist, damit du nicht in das Zorngericht dessen kommst, der Augen hat wie Feuerflammen, von denen Gottes Wort redet. Darum möchten wir bitten, nachzusinnen über die Urzeit, damit Gott uns sein Wort teuer und wert mache in allem. Amen.